Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Matthias Geist ist seit 1. Dezember 2018 Superintendent der Evangelischen Kirche in Wien. Davor war er über viele Jahre als Gefängnisseelsorger tätig. Was er von der neuen Karfreitagsregelung hält, wie er die verschiedenen Interessen der evangelischen Pfarrgemeinden in Wien unter einen Hut bringen will und wer der nächste evangelische Bischof von Österreich wird. Dazu habe ich Matthias Geist im folgenden Interview befragen können. Hören Sie sich das an. Matthias Geist, Superintendent der Evangelischen Kirche in Wien. Wann und wo und mit wie vielen Leuten werden Sie denn am kommenden Karfreitag Gottesdienst feiern?
Wir werden den Karfreitag so begehen, dass zunächst in den Wiener Gemeinden die Gottesdienste am Vormittag stattfinden und danach werden sich schon an die 200 bis 400 Menschen in der Dorotheergasse einfinden. Das heißt, zwischen dem Bereich der lutherischen und der reformierten Stadtkirche werden wir in einer durchaus auch andächtigen Weise uns treffen, besinnen, innehalten, aber auch dokumentieren, wie wichtig uns dieser Feiertag ist.
Wie hoffnungsvoll sind Sie denn, dass viele Menschen am Freitagvormittag in den Gottesdienst kommen? Der Hintergrund der Frage ist natürlich die neue Karfreitagsregelung, wonach dieser Tag jetzt eben kein Feiertag für die Evangelischen mehr ist. Glauben Sie, wird das irgendwelche Auswirkungen haben?
Ich glaube schon, dass es in beide Richtungen gehen wird. Es ist nicht abzusehen, ob wirklich alle Evangelischen, die sich den Urlaubstag nun nehmen müssten, tatsächlich Urlaubstag nehmen können. Aber ich denke schon, dass einige es tun werden und andere wiederum werden es vielleicht erneut bzw. noch bewusster denn je als den Tag nehmen, zu dem sie sich auf jeden Fall auch in einer Kirche einfinden, um einfach zu dokumentieren und ihren Glauben so zu bekennen, wie sie es seit der Taufe oder seit dem Eintritt, wann auch immer, bekennen wollen.
Wie haben Sie denn genau zu diesem Thema, zu dieser Regelung die politische Debatte erlebt?
In der politischen Diskussion ist mir schon eines aufgefallen, dass es sicher nicht mehr so ist, wie wir es lange Zeit gewohnt waren, dass Menschen aus unserer Kirche, aus allen christlichen Kirchen, aber auch aus allen Religionsgemeinschaften sich ernst genommen fühlen in dem Anliegen, das sie vertreten von, in dem Fall, staatlichen Vertretern. Das heißt, es war für mich eindeutig erkennbar, dass der Dialog zu kurz gekommen ist mit den vier betroffenen Kirchen und ihren Vertretern. Und ich würde mir weiterhin wünschen, dass es wieder aufgebaut werden kann, einen besseren Grundgehalt einzubringen und auch gehört zu bekommen. Warum wollen wir Evangelischen beispielsweise tatsächlich den Karfreitag als einen bewussten Feiertag auch zugestanden bekommen und nicht als Urlaubstag, der ins Private abdriftet, nur abgewertet wissen?
Hätten Sie sich mehr Unterstützung von der katholischen Kirche gewünscht?
Ich war auch mit katholischen Vertretern im Gespräch und ich denke schon, es gab sehr viel Solidarität darunter zu hören, zu empfinden. Ob es noch mehr sein hätte können, kann ich jetzt an Gesprächen, die ich nicht erlebt habe, nicht so festmachen. Aber ich freue mich über jeden, auch katholischen Christen und andere christlichen Kirchenvertreter, wenn sie sagen, auch uns ist der Karfreitag ein wesentlicher Feiertag, mit dem wir mit euch Evangelischen oder Altkatholischen uns solidarisiert sehen und gerne darum auch kämpfen möchten, einen Besinnungstag vor dem Osterfest einzulegen.
Sie haben in einigen Interviews am Beginn Ihres, wie Sie Amt angetreten haben, das war im Jänner diesen Jahres, da haben Sie gesagt, dass Sie sich in politischen, in gesellschaftspolitischen Fragen durchaus, wenn es notwendig ist, sehr, sehr deutlich auch zu Wort melden wollen. Jetzt haben wir gerade das Ende einer Begutachtungsphase hinsichtlich einiger Fragen im Asylbereich, Rechtsberatung im Asylbereich, wie viel sollen Asylanten, Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten an Entgelt bekommen. Ja, was sagen Sie jetzt dazu?
Also ich bin mit vielen anderen aus dem Bereich der sozialen Organisationen und der Kirchen schon der Meinung, dass wir da sehr stark weiterhin opponieren sollen, dass wir uns eindeutig für Menschenrechte und auch für Grundrechte, die jetzt, könnte man sagen, den Asylwerberinnen und Asylwerbern zustehen, einsetzen sollen. Das heißt, eine unabhängige Rechtsberatung, die sich nicht von einer deutlich politischen Prägung her nur beraten lassen sollen. Da möchten wir schon eine unabhängige Rechtsberatung einfordern. Ebenso bin ich bei dem Thema der Sicherungshaft, das ja schon auch einiges an Wirbel erzeugt hat, dezidiert auch der Ansicht, das, was mir auch als einstiger Gefängnisseelsorger bewusst ist, nämlich dass Menschen, die deklariertermaßen von einer richterlichen Instanz als gefährlich eingestuft werden, die können und werden auch durchaus aus strafrechtlicher Hinsicht hinsichtlich ihrer möglichen Straftaten in Untersuchungshaft genommen werden. Aber eine solche Sicherungshaft, wie sie vorgesehen ist, möchte ich schon in Zweifel ziehen, ob das rechtens ist in einem Rechtsstaat wie Österreich.
Kommen wir auf ein eher innerkirchliches Thema zu sprechen, aber nicht nur. Da war ja die evangelische Kirche oder eigentlich beide Kirchen waren zuletzt sehr stark medial auch vertreten. Stichwort Ehe für alle und kirchliche Trauungen. Sie haben schon vor der evangelischen Synode gesagt, Sie rechnen mit einem Fleckerlteppich, nämlich eben solche Pfarren, wo es dann auch wirklich solche Trauungen gibt und andere Pfarren, wo es das nicht gibt. Jetzt spiele ich ein bisschen also den Bösen und sage einmal, war diese Entscheidung, die dann getroffen wurde, dieser Beschluss auf der Synode, ist das nicht nur ein fauler Kompromiss, um irgendeine vermeintliche Kircheneinheit noch zu halten, zu bewahren, die es eh gar nicht mehr gibt?
Also für mich ist das Ergebnis in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen ist es, so wie es in unserer demokratischen Struktur auch sinnvoll und denkbar und möglich war, tatsächlich gelungen, sich aufeinander zuzubewegen und dennoch alle Meinungen zumindest einmal einzubeziehen und auch weiterhin einer Möglichkeit, wie es eine Pfarrgemeinde, ein Pfarrer, eine Pfarrerin sehen möchte, zu überlassen. Das heißt, es ist nicht eine Lehrentscheidung ganz, ganz deutlich in eine Richtung, die dann vorgeschriebenermaßen jeder und jede durchzuführen hat, vorzugesehen, sondern es ist einfach ein Weg aufeinander zugewiesen, der freilich als zweiter Punkt bedauerlich ist, weil es nun auch mir zugetragen mehrheitlich Unzufriedenheiten gibt, nämlich von beiden, sagen wir mal, Parteien oder von beiden Seiten gibt es einfach eine deutliche Unzufriedenheit. Die einen sehen es als zu fortschrittlich und liberalistisch, die anderen sehen es als zu konservativ und eigentlich weiterhin ausgrenzend und abwehrend, aburteilend. Ich denke, das, was wir im synodalen Prozess und in den Tagen und Stunden davor und in den letzten Minuten sogar noch erlebt haben, war aber ein typisch evangelisches Zeichen. Wir sind auf einem Weg, der uns auch vom rechtsstaatlichen Gang her vorgezeichnet war, so umgegangen miteinander, dass wir eben aufeinander achten und hören und nicht der eine oder die eine die andere zu überreden, überzeugen und quasi mit Druck und Machtgefälle in eine Ecke drängen möchte, sondern ich habe den synodalen Diskussionsprozess als einen erlebt, der mit hoher Wertschätzung und Achtung voreinander umzugehen wusste und vom Präsidium angefangen bis zu Bischof und vielen anderen Mitdenkenden und Mitwirkenden ist es eben ein, kann man sagen, ein Kompromiss geworden, mit dem vielleicht nicht immer alle gut jetzt leben können, weil er weiterhin etwas fortschreibt, was nicht jedermanns und jeder Frau Sache ist.
Jetzt, Sie haben es selber angesprochen, es gibt Unzufriedenheiten auf beiden Seiten. Jetzt sind Sie als Superintendent wahrscheinlich genau in der Position, wo man besonders damit umgehen muss und vielleicht auch nach Lösungen suchen kann und muss. Wie werden Sie das anlegen?
Ich habe es vorweg schon auch meinen Superintendentenkollegen in ganz Österreich vermittelt, dass es mein Weg sein wird, dass ich im Vorfeld schon ankündige und es auch durchgeführt habe, dass ein Treffen für die Interessierten angeboten wird, wo ich auch einfach Informationen geben werde und auch versuchen werde, zur Sprache zu bringen, wie werden wir hier auf Wiener Gebiet mit diesem Beschluss, wenn es einen gibt und wie auch immer er aussieht, umgehen. Und bei diesem Treffen waren dann in meinem konkreten Wiener Fall tatsächlich, man könnte sagen, soweit ich es überblicken kann, fast ausschließlich Befürwortende der Ehe für alle oder eines Dank- und Segnungsgottesdienstes, wie wir sagen, für heterosexuelle und für homosexuelle Paare waren anwesend und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, war dennoch wichtig. Genauso wie wenn es jetzt noch einmal ein zweites Mal wäre und wir auch mit Gegnerinnen und Gegnern zu tun haben, mit denen ich auch Einzelgespräche führe, In jedem Fall ist es wichtig, den Prozess, den wir weiterhin jetzt führen müssen, auf ganz österreichischem Gebiet zu besprechen. Welche liturgischen Rahmenbedingungen schaffen wir nun neu? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen deswegen überdacht werden, weil sich einfach in den Begriffen etwas schon ändern wird müssen? Und auch welche letzten Endes technischen Vorkehrungen müssen wir dafür treffen, dass dieser Weg jetzt auch von jeder Pfarrgemeinde, die sich für eine sogenannte Opt-in-Lösung entscheidet, wie wird eben eine Trauung oder eine Segenshandlung für homosexuelle Paare, also tatsächlich auch verwaltungstechnisch in die Bücher und in die Computerwelt eingetragen. Da müssen wir einfach Vorkehrungen treffen und das möge in Wien und in ganz Österreich gelingen im Sinne von der Grundlage, dass es eben einen Gewissensvorbehalt geben darf von den Pfarrerinnen und Pfarrern und auch von einer Pfarrgemeinde, wenn sie sagen, für uns ist das noch oder dezidiert kein gangbarer Weg. Aber alle jene, die es möchten, und meine Verantwortung ist es eben, auch jenen Betroffenen, die sich das wünschen und in einer Pfarrgemeinde vielleicht nicht das gewährt bekommen, einen Weg zu ebnen, auf dem sie sich dann auch ihren Segen holen können.
Jetzt muss ich kurz im Schummelzettel nachschauen. Ich habe das zwar versucht auswendig zu lernen, bin aber dann doch gescheitert. Wo ist es? Da ist es. Die evangelische Diözese in Wien hat rund 49.000 Mitglieder in 21 Gemeinden. Und ich vermute mal, viel mehr werden es künftig nicht werden. Und darum ist die evangelische Kirche auch vermutlich in der gleichen Situation wie die katholische Kirche. Es stehen immer wieder Reformen an, inhaltlich und organisatorischer Art. Und da hat der Wiener Superintendent vor kurzem auch in einem Interview gesagt, dass er sich da Synergien vorstellen kann, also verstärkte Zusammenarbeit oder auch Zusammenlegung von einzelnen Pfarrern. Jetzt ist es ja nichts Neues und auch nichts evangelisch-spezifisches. Das machen die Katholiken auch hier in der Erzdiözese schon viele Jahre mit vielen großen Problemen, die damit auch verbunden sind. Auch die werden bei den Evangelischen nicht anders sein. Aber ist es nicht so, schon auch die Gefahr, wenn man einzelne Pfarren zu größeren Einheiten zusammenlegt, dass damit auch die letzte Identifizierung mit der eigenen Pfarre, die Beheimatung, verloren gehen kann?
Ja, ich denke, es ist die Schwerpunktsetzung und auch eine gewisse Form von regionalen Programmen nötig, weil wir sind auf einem Großstadtgebiet wie Wien so gut miteinander vernetzt, dass es auch viele Wiener Evangelische gibt, die sich vielleicht nicht nur in einer Pfarrgemeinde in ihrem ganzen Leben befunden haben, sondern auch durch halb oder ganz Wien schon gereist sind. Und ich glaube, die Heimat an sich sollte nicht verloren gehen. Das ist sicher ein wichtiges Prinzip, dass jemand, der sich bei Menschen und in einer Gemeinschaft und in einem Raum wohlfühlt, das von Haus aus abgesprochen bekommt, das wäre nicht der richtige Weg. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gelingen sollte, dass meine Kolleginnen und Kollegen und auch die Mitwirkenden in den Pfarrgemeinden an gewissen Projekten, wo sie sich kompetent fühlen, wo sie auch Spaß und Lust empfinden, stärker orientieren sollen als einem Rundumprogramm, das 21-fach gelebt werden müsste. Das überfordert uns, das überfordert viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die mir das auch sagen. Und ich möchte tatsächlich dafür nicht nur das Ohr haben, sondern auch meinen Einsatz zeigen, dass wir miteinander nach Lösungen suchen, die in unserer evangelischen Welt nicht autoritär geschehen können, keinesfalls, sondern auf guten Gesprächsverläufen aufbauen müssen. Und da hoffe ich, dass das Interesse auch der Gemeinden und der Kolleginnen und Kollegen vorhanden ist, miteinander auf diesem Weg auch Lösungen zu suchen, die uns in welche Struktur oder Strukturreform auch immer bringen, aber so ein Leben der evangelischen Kirche ermöglichen, dass es allen gut tut und vieles vielleicht sogar mehr sein könnte, was aber nicht ein Mehr an Zeit und Räumen sein muss, sondern ein Mehr an Angeboten, weil es Spezifizierungen geben darf.
Stellen wir die Frage noch einmal anders, vielleicht einfacher. Gibt es zu wenig Pfarrerinnen und Pfarrer, gibt es zu wenig Geld, zu wenig ehrenamtliche Mitarbeiter oder einfach zu wenig Gläubige?
Nein, ich glaube, es gibt zu viele Interessen und Interessenskonflikte in Gemeinden und von einzelnen tatkräftigen Menschen, dass es sich in der Zeit, die wir heute erleben, als Überforderung zeigt. Man kann seinen Tag nur auf 24 Stunden ausstrecken und nicht auf mehr und auf so und so viele Themen, die man unterbringt. Und da sind wir als auch kleine Pfarrgemeinden oft in sehr, sehr vielen Ideen unterwegs, die aber dann vielleicht in Summe uns zu stark schon binden, dort und dorthin zu denken, und wo es 8 oder 12 Leute gibt, sollen auch die sich treffen können. Aber in Summe wäre ich manchmal begeistert, wenn wir entdecken, es gibt ja vielleicht 150 in ganz Wien, die dasselbe Thema an einem Ort gemeinsam erleben können.
Was könnte das sein?
Das könnte der Jugendgottesdienst neu sein, das kann ein Treffen für spezielle Männer- und Väterthemen, die ich anregen möchte, geben. Das kann sein ein besonderes diakonisches Engagement, heute auf jeden Fall im Bereich der älter werdenden Generation sein und so weiter. Also ich denke, da gibt es von spirituellen Momenten wie diakonischen und auch Bildungseinrichtungen, Bildungsgedanken, die wir befüllen könnten, sehr viel Ideen, aber wir können das nicht auf so vielfache Weise tun, sondern sollten das bündeln und dann besser strukturieren.
Was sind denn so die 3, 4, 5 ganz wichtigen Ideen, die Sie da für Ihre Kirche haben?
Also für mich ist es wichtig, eine neue evangelische Spiritualität auch immer wieder zu reflektieren und zu überdenken, was zeichnet uns in unserer heutigen Generation auch dabei aus. Das kann gepaart mit musikalischen Elementen sein. Das zweite wäre wirklich ein Bildungsansatz, der einerseits schon die intellektuelle Fortbildung und Weiterentwicklung bedeuten kann, aber sehr wohl auch die Persönlichkeitsentwicklung. Da sehe ich sehr viele Rollenbilder, Rollenklischees geradezu, die auch aus Glaubensverständnis heraus gut und neu reflektiert werden können. Und ich erlebe das eben unter Müttern und Vätern, Großelterngeneration, dass da neue Rollenverständnisse sich entwickeln und in die Gesellschaft hineinwirken, aber auch aus einer Spiritualität erwachsen. Und ich glaube, dass meine eigenen Kinder, 15 Jahre alt, ein gutes Beispiel dafür sind, dass eine noch neu heranwachsende Kinder- und Jugendgeneration auf ganz anderen Pfaden unterwegs ist, im Leben, im Berufsleben, das sie vor sich haben, aber auch in ihrer Glaubensentwicklung, und auf das möglichst zeitnah zu reagieren und nicht 20 Jahre zu spät, das sehe ich als fast die größte Herausforderung.
Wir müssen schon ein bisschen auf die Zeit schauen, aber nichtsdestotrotz, ein großes Thema, das jetzt auf uns zukommt, ist die Bischofswahl. Ist nicht mehr lange hin, im Mai ist es dann soweit. Ich würde Sie gerne fragen, wen Sie wählen, Sie werden es nicht verraten, aber was sind denn so wesentliche Kriterien, die für Sie ganz wichtig sind, die der neue Bischof erfüllen muss, mitbringen muss?
Für mich wären es 2 Dinge, die ein Bischof auf jeden Fall mitbringen sollte. Und ich sehe es auch tatsächlich schon bei allen 3 Kandidaten in hohem Maße gewährleistet, dass jeder es auf unterschiedliche Weise unter Beweis stellen könnte. Zum einen, es sind nur Männer momentan als Kandidaten genannt, er wird auf jeden Fall gut verbinden müssen. Das verbinden müssen, was uns alle doch eint, und auch dabei sich nicht auf ein Lagerdenken zu stark einlassen, sondern tatsächlich Gespräche führen mit allen Anliegen, die es gibt und die in unserer Kirche Platz haben. Und das Zweite wäre, dass es aber tatsächlich gelingen sollte, mit guter, natürlich gewachsener Autorität in möglichst rascher Zeit das Vertrauen zu gewinnen, um innovative Schritte nach vorne zu setzen und nicht bei einem Iststand stehen zu bleiben, der uns als evangelische kleine Kirche zwar auch gut tut, wir sind auch in der jetzigen Phase, glaube ich, gut aufgestellt, aber auch wir sind auf die Zukunft hin ausgerichtet, auf zu neuen Ufern.
Es ist seltsam oder bezeichnend oder wie auch immer, aber jetzt ist wieder mal keine Frau dran. Ärgert Sie das?
Mich ärgert es insofern, als es sichtlich in den auch letzten 10, 15 Jahren quasi in meiner Generation auch nicht leicht gewesen ist, im richtigen Zeitpunkt oder auch schon frühzeitig an Frauen so heranzutreten, dass man sie nicht nur befähigt und befähigt sieht, sondern sie auch ermutigt, sich einer Aufgabe so zu stellen, wie sie es für gut und richtig halten. Und wir hatten auch in Wien bei unserem Nominierungsausschuss und in dem weiteren Verfahren durchaus noch bewusst 3, 4, 5 weitere Frauen, die vielleicht noch gar nicht so im Blick waren, angesprochen, um sie eventuell doch zu motivieren, sich der Kandidatur zu stellen. Das ist leider auch, muss ich sagen, nicht so gelungen, wie auch wir es und andere Diözesen es sich vorgestellt haben.
Wann wird es die erste Frau geben als Bischöfin?
Das denke ich, wenn diese Wahl nun gelingen möge, so hoffen wir natürlich, dann gibt es sicher einige Jahre lang noch keine Frau als Bischof, aber es kann natürlich dann als nächste Person eindeutig auch eine Frau in der besten Position sein, sich dann nicht nur zu bewerben, sondern auch gewählt zu werden.
In aller Kürze, wie stehen Sie zur Ökumene?
Die Ökumene ist für mich ein sehr bereicherndes Unternehmen. Als evangelischer Christ freut es mich, sowohl auch mit Freikirchlichen, aber mit römisch-katholischer Kirche, mit orthodoxen Kolleginnen schon in meiner Zeit als Gefängnisseelsorger unterwegs gewesen zu sein. Und ich werde das auch sicher nicht auf meinem jetzigen Weg als vergebliche und vergebens erachten, sondern als wirklich als wichtigen Punkt in unserer evangelischen Wirklichkeit in Österreich auch gut ökumenisch aufgestellt zu sein.
Jetzt wirklich die allerletzte Frage. Sie waren ja früher nicht nur Gefängnisseelsorger, sondern Marathonläufer, jedenfalls für uns einen Extremsportler. Erstens, können Sie das jetzt auch noch in der einen oder anderen Form ausüben? Und was hilft Ihnen vielleicht auch diese Existenz als Sportler für Ihre Aufgaben als Superintendent?
Ja, ich habe bis jetzt 11 Marathons absolviert. Heuer ist es sich wahrlich nicht ausgegangen.
Die Bestzeit, verraten Sie uns?
Die frühere Bestzeit war 3 Stunden, 8 Minuten. Und in dieser Zeit war es mir beim Training vor allem möglich, Ausdauer zu trainieren. Die brauche ich auch jetzt. Und das ist sicher etwas Wichtiges, wenn man auch auf Ziele hinarbeitet, dass man sich nicht zermürben lässt und zu früh aufgibt. Aber ich sehe es auch jetzt für mich wichtig, als wichtiges Ziel an, dass ich möglichst häufig zu sportlicher Betätigung komme. Es kommt leider zu kurz aktuell, aber der Frühling und Sommer wartet ja so auf mich, dass ich dann auch etwas mehr Zeit hoffe zu haben, nicht nur am Wochenende ein- oder zweimal, sondern vielleicht unter der Woche auch einmal laufen zu gehen und mich fit zu halten.
Das heißt, es besteht vielleicht ein wenig Hoffnung, dass auch einmal ein evangelischer Superintendent den Wien-Marathon bestreiten wird.
Also so mir das geschenkt ist mit Gesundheit, mit Achillessehne und allen Umständen, die man so als Sportler hat, dann würde ich das auch auf jeden Fall noch einmal wagen.
Danke.